Ich bin dir super dankbar, Marc Thommen. Vor allem über den letzten Podcast, wo du mir die Zahlen vorgestellt hast. Weil es gibt ein ganz anderes Bild und man weiss nicht überhaupt erst, ob sich ein Aufreger lohnt oder nicht.
Ja, hey, das ist eigentlich am Ursprung von dem ganzen Projekt gestanden, oder? Also ich meine, vielleicht, wenn man jetzt so ein bisschen den grösseren Bogen spannt, ich habe ja meine Habilitationsschrift mit dem Titel «Kurzer Prozess, fairer Prozess», oder? Das ist genau um das gegangen. Also, um ist es um Strafbefehls- und abkürzte Verfahren gegangen, oder? Und ich habe dort alle möglichen Sachen dogmatisch einmal behauptet, oder? Und ich habe dann irgendwie gefunden, hey, ich müsste das einmal noch mit Zahlenmaterial hinterlegen, oder? Und das ist eigentlich ein Ausgangspunkt von dem Ganzen, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich herausfinden, wie sieht das Zahlenmaterial aus, oder was, welche von diesen Bedenken lassen sich empirisch fundieren und welche nicht, oder? Und das, so ist das Stand gekommen, und, ja, da bin ich jetzt schon seit 10 Jahren dran, das ist lang. Aber ich habe auch Freude, ja, an der Resultat.
Ja, und ich glaube, du bewirkst langfristig auch etwas. Weil man kann ja dann um die Zahlen kommst nicht mehr herum.
Ja, man kann sie schon. Also man kann eigene Erhebungen machen, andere Kantone neu beziehen, etc. Oder? Aber zumindest hat man dann mal einen faktenbasierten Diskurs, oder? Ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Jetzt auch bei der Revision haben wir ein kleines Problem gehabt, dass wir noch nicht genug weit gewesen sind im Projekt, dass wir da wirklich können Einfluss nehmen auf den Gesetzgebungsprozess. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber das ist halt einfach, empirische Forschung geht einfach viel, viel länger wie die rein dogmatische Forschung, und darum sind wir dort vielleicht einfach auch nicht schnell genug gewesen, leider. Ja.
Aber es ist ja schon erschreckend, wie wenig wissenschaftlich neue Gesetzesnovellen jeweils aufgeleistet und umgesetzt werden. Weißt, man geht ja auch nicht im Nachhinein schaut nach 5 Jahren mal an, hat es wirklich das bewirkt, was man wollen hat? Was sind die Ziele gewesen? Was sind die Ergebnisse? Muss man allenfalls noch korrigieren? Da hast du ja überhaupt keine Kontrollmechanismen.
Also ich würde es insofern einschränken, dass ich sage, wissenschaftlich, oder wenn du schaust, wie das BJ das dogmatisch aufgearbeitet hat und auch die Rechtsprechung vom Bundesgericht aufgearbeitet hat und die ganzen Argumente, die in der Lehre vorgebracht wurden, sind bei den Fiktionen, zum Beispiel Zustellfiktionen und so weiter. Das haben sie schon sehr wissenschaftlich gemacht, oder? Aber was du wahrscheinlich meinst, ist, man stützt sehr wenig auf empirische Erkenntnisse, oder? Also man misst nicht quasi, ob es die Effekte hat, wo man sich tatsächlich erhofft hat. Ja? Und dort glaube ich tatsächlich, dass man einen grossen Vollbedarf hat.
Also sonst ist es einfach eine Wissenschaft auf Sandboot. Aber du kannst das gerne Wissenschaft nennen.
Das ist klar. Ja, nein, ich will mich einfach dagegen wehren, dass ich sage, dass nur eine empirische Wissenschaft ist. Oder man kann ja auch dogmatisch halt aus Prinzipien jetzt von der EMRK oder von anderen Prozessprinzipien Forderungen herleiten, wo man auch, also, oder, dass das rechtliche Gehör nicht gewährt wird, beispielsweise, ist ja unabhängig von Zahlenmaterial ein Argument, das man vorbringen kann, oder? Das habe ich gemeint mit Wissenschaft.
Ja, nein, natürlich. Gut. Aber so wirklich schlagend oder Bedeutung lässt sich nur erfassen, wenn man weiss, von was für einem Prozentsatz.
Also, dann hören die Leute einfach zu, oder? Also, wenn du den Leuten schwarz auf weiß Prozentzahlen sagst, oder dann, das ist ein Eye-Opener, ja, das kann man sagen.
Gut, jetzt lass uns die Prozentzahlen anschauen. Was passiert nach einer Einsprache gegen einen Strafbefehl?
Genau, also das sind unsere Erhebungen zu Artikel 355 von der Strafprozessordnung. Und dort sagt ja das Gesetz, oder, dass wenn ein Einspruch eingeht, dann soll der Staatsanwalt das erste Mal weitere Erhebungen machen. Also im Konkreten vor allem ist er denkt, dass er spätestens den Einvernahmen macht. Und dann hat er 4 Möglichkeiten. Oder? Er kann festhalten am Strafbefehl, das heisst quasi sagen, hey, ich bleibe dabei, ich finde den Strafbefehl richtig, und dann überweist er ihn als Anklage ans Gericht. Das ist die erste Möglichkeit. Das ist in rund einem Drittel der Fälle, also 28% der Fälle macht er das. Gegen das ist eigentlich nicht viel einzuwenden, oder? Dort ist es eigentlich einfach so, dass der Staatsanwalt mehr oder weniger sagt, hey, ich habe eine Untersuchung gemacht, wenn er das gemacht hat, eine weitere Einvernahme. Was auch nicht immer der Fall ist, also das sind auch nur etwa 20%, wo dann tatsächlich eine Einvernahme stattfindet, aber wenn er das macht, oder dann kann er da festhalten und kann sagen, hey, jetzt ist es am Gericht, jetzt soll das Gericht entscheiden. Oder? Und dann gibt es vor Gericht gibt's ein Verfahren, dort nochmal eine Anhörung, und dann kann das so abgeschlossen werden.
Ich wollte sagen, es gibt auch Einsprachen, wo dann postwendend Sachen am Gericht geschickt wird.
Das kommt auch vor, ja. Das kommt auch vor. Aber auch dort kann man sagen, hey, das ist das Recht vom Beschuldigten, dass er das verlangt. Und dann sieht man sich vor Gericht und ficht das dort aus. Und das, gegen das ist eigentlich nichts einzuwenden. Dort kann man dann noch darüber diskutieren, ob es nicht wünschenswert wäre, dass der Staatsanwalt immer vor Gericht erscheint, oder? Das haben wir nicht erhoben. Aber da kannst du wahrscheinlich sagen, dass es in der Praxis bei weitem nicht immer stattfindet, oder?
Was bei weitem? Vielleicht bei 1% der Einzelrichterfälle.
Verlangst du das einmal? Oder lässt man das bleiben? Wie ist das in der Praxis?
Ich habe schon mitunter das verlangt. Mhm. Aber das ist auch im Gericht kein Bewusstsein.
Okay.
Dass allenfalls das Gegengewicht, mhm, eben auch für die Unabhängigkeit vom Gericht,
ja, ja,
nicht unbedeutend ist.
Okay.
Aber weißt du, man ist sich so gewöhnt, seit Hunderten von Jahren. Also weißt du, so irgendwie auch mit dem Strafbefehlsverfahren, wir kommen vielleicht noch kurz zur Geschichte. Yeah. Das hat sich so eingeschlichen, man ist sich dieser Problematik in der Praxis nicht mehr wirklich bewusst.
Ja.
Was ich nochmal möchte sagen, wegen dem Festhalten. Mhm. Also weißt du, das hast du auch in der rechtlichen Beratung der Klienten.
Mhm.
Du musst mal sagen, ja, gut, ich sehe Ihren Punkt. Aber Kosten-Nutzen-Risiko,
mhm,
oder? Wenn sie dann oben runterfallen und das zum Gericht geht, dann sind natürlich die Kosten viel höher und.
Ja, also es ist nicht ohne Risiken, oder?
Und
also,
ohne Anwalt ist es dann auch fast nicht möglich.
Ja, das ist einverstanden. Und oder es gilt ja zum Beispiel die Reformatio Imperius gilt nicht, oder? Also man kann tatsächlich, der Schuss kann auch hinten rausgehen, oder dass man dann vor Gericht tatsächlich eine höhere Verurteilung überkommt, wenn man im Strafbefehl gekriegt hat. Dort, wir haben das halt alles nicht untersucht, die Gerichtsverfahren. Oder dort, auch wieder, oder, ist man ein bisschen, wenn das Gericht Goodwill hat, oder auch, wie soll ich sagen, Treu und Glauben ernst nimmt, oder, dann können sie auch sagen, schauen Sie, ich glaube, Sie kommen gut weg mit dem Strafbefehl, wo Ihnen die Staatsanwältin hier, unterbreitet hat, oder, und dass man dann, wenn das Gericht dann sagt, ja, wir können nicht dafür garantieren, dass wir hier runtergehen mit der Strafe, oder, dass man dann noch die Gelegenheit einräumt, noch die Einspruch zurückzuziehen, oder, das wäre eine faire Art und Weise, das zu handhaben, aber das hat man dann auch nicht wirklich im Griff, oder? Da ist man auch ein bisschen auf den Goodwill vom Gericht angewiesen. Lassen wir mal festhalten, gehen wir mal eins weiter. Gehen wir zu der Einstellung, genau. Also die zweite Möglichkeit, die Staatsanwaltschaft hat nach der Einspruch, ist, dass das Verfahren eingestellt wird. Nach unseren Erhebungen ist, dass in einem von 10 Fällen wird nachher ein Einspruch eingestellt.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist zumindest eine problematische Konstellation. lass mich das erklären, weil es ist wirklich wichtig, dass man es differenziert, oder? Es gibt Fälle, die ohne weiteres erklärbar sind, oder? Also wenn zum Beispiel ein Einspruch eingeht, dann gibt es eine Einvernahme und dann merkt der Staatsanwalt, okay, da ist irgendwie bei der Polizei vielleicht etwas falsch verstanden worden, es gibt eine gute Erklärung dafür, er hat eine Entschuldigung gehabt, oder es ist eine andere Person gewesen, whatever, dann ist überhaupt kein Problem, oder? Dann kann man sagen, dann hat es einen guten Grund dafür gegeben. Es gibt auch Fälle, wo es einen Rückzug vom Strafantrag gegeben hat oder eine Wiedergutmachung, und da ist die Einstellung auch okay. Oder? Aber wenn du sagst, es ist der Wahnsinn, oder, dann meinst du ja wahrscheinlich die Fälle, wo einfach
ohne weitere Untersuchungen
eingestellt wird. Oder? Und das sind wirklich, wirklich problematische Fälle. Oder? Also wir haben die auch wiederum nicht so freut von vielen Staatsanwälten als Versuchsballon bezeichnet, oder? Also einfach so, der Staatsanwalt hat aufgrund von der polizeilichen Akte, er lädt einfach mal einen Strafbefehl als Versuchsballon, nach und Schlusszeichen, oder? Und dann, wenn Gegenwehr in Gestalt von einem Einspruch kommt, oder, dann stellt das einfach wieder ein. Wie viel das ausmacht, also wie genau, in welchen Fällen so Versuchsballon quasi erlassen werden, also reine Versuchsballon ohne weitere Untersuchungen, das ist etwas, was mein Doktorand David Eschle sehr genau untersucht in seiner Arbeit. Da ist er erst sehr weit vorgeschritten, und da kommen sehr genaue Zahlen dazu. Also ich kann das, da muss ich ein bisschen noch, müssen Sie noch ein auf die Folter spannen. Es gibt die Fälle, oder? Und er wird dann sehr genau auseinandersetzen, welches die Fälle sind. Aber die sind nicht, also das kann man sagen, wenn das so abläuft, dann ist es wirklich problematisch, ja.
Aber in welchem Bereich sind wir da?
Hey, frag doch David Eschle. Ich will das nicht. Ich will das nicht.
Ihm den Primär nicht nehmen.
Ich will ihm den Primär nicht nehmen, nein.
Okay, wenn kann man denn mit diesen Zahlen rechnen?
Ich würde sagen, so in etwa einem Jahr sollte das
passieren. Erst?
Hä?
Also die Geduld, du kannst jetzt also nicht, wenn meine Hörer noch mir kannst
die Geduld zumuten. Die Geduld bringt Rosen. Ich glaube, dass das lohnt sich, auf das zu warten. Er ist jetzt unterdessen ein Gerichtsschreiber am Bundesgericht und dort ist ihm, wie du dir kannst vorstellen, auch nicht langweilig, oder? Und
hat das Bundesgericht Freude an diesen Zahlen?
Hey, ich glaube, das Bundesgericht hat Freude daran, dass sie wissenschaftliche Mitarbeiter respektive Gerichtsschreiber haben, die sich auch empirisch mit dem Strafverfahren auseinandersetzen und das Wissen auch nach Lausanne tragen. Ich glaube, das ist eine schöne Gewissheit. Das sollte es auch für dich sein, oder? Als Strafverteidiger, oder? Dass man so Leute in Lausanne hat. Oder?
Also, dann in 23% der Fälle wird ein neuer Strafbefehl erlassen.
Genau, das ist die dritte Option, die die Staatsanwaltschaft hat bei 355. Auch dort wieder, das gibt problematische und unproblematische Fälle. Also, es kann sein, dass nach einer Einvernahme man sagt, okay, das ist ein anderer Straftatbestand oder der Sachverhalt hat sich geändert, wir müssen mit der Strafe oben runterkommen. Das ist, wenn es so angepasst wird, glaube ich, ist da nicht viel dagegen einzuwenden.
Das sind wahrscheinlich die meisten Fälle, wo die Anwälte ins Spiel kommen.
Genau, also dort, wir haben das schon angeschaut, oder viele von den Anwälten kommen erst mit quasi Erhalt vom Strafbefehl ins Verfahren rein und dann tun viele von denen tun auch dann einfach mal prophylaktisch, halt, um überhaupt fristwahre Einspruch erheben. Oder, und dann, genau, ist es oft, also, ich meine, auch Anwälte können natürlich bewirken, dass es eine Einstellung gibt, aber auch hier oft auch einfach ein neuer Strafbefehl, oder? Dass man sagt, ja, Herr Kollege, aber das und das müssen Sie noch berücksichtigen und dann gibt es vielleicht eine tiefere Strafe oder einen anderen Tatbestand, oder? Ein Punkt, den man nicht auf den ersten Moment sieht beim neuen Strafbefehl, ist, das ist eher eine hypothetische Möglichkeit, aber es ist eben trotzdem eine, oder? De jure, kann eine Staatsanwältin immer und immer und immer und immer wieder einen neuen Strafbefehl erlassen. Es ist nicht so, dass wir die Fälle wirklich beobachtet haben. Aber das Problem ist, weil sie das kann, oder, ist der Zugang zum Gericht nicht uneingeschränkt. Oder anders gesagt, es ist nicht vollkommen in der Hand des Beschuldigten, ein Gerichtsverfahren herbeizuführen. Also, zumindest die Jure nicht. Oder de facto wird irgendwann die Staatsanwaltschaft noch gerne sagen, wenn du unbedingt ans Gericht willst, dann kannst du ans Gericht gehen. Aber ich sage einfach, wenn man das aus einer EMRK-Perspektive anschaut, oder, ist das ganze Verfahren legitimatorisch ja dadurch getragen, dass man sagt, eine Untersuchungsbehörde darf ein Urteil erlassen, weil und soweit jederzeit die Möglichkeit besteht, dass man ans Gericht kann weitergehen kann. Oder, und das ist zumindest die Jure nicht zu 100% und darum ist das ist ein theoretischer Bug in dem ganzen Verfahren.
Ja, vor allem, es wird noch verstärkt durch die falsche Anreize auf der Ebene Staatsanwaltschaft. Dass es eben einfacher ist, einen Strafbefehl zu erlassen als eine Einstellung, wo du dich dann intern musst rechtfertigen und vielleicht sogar mit dem Chef diskutieren.
Das ist, da werden wir dann vielleicht ganz am Schluss dazu kommen, das ist, glaube ich, wirklich ein falscher Incentive, oder? Also das lenkt das ganze Verfahren richtig verurteilende Erkenntnis, oder? Wenn man mehr muss machen für eine Einstellung, sprich eine Begründung und allenfalls eine Genehmigung durch einen Chef haben, oder dann ist das natürlich, dann hat das einen verhaltenskonditionierenden oder verhaltenslenkenden Einfluss, ja, das sehe ich schon auch so, ja. Gut, und dann haben wir als vierte Variante haben wir die Anklage. Also die Staatsanwältin kann auch entscheiden, hey, ich habe mir jetzt das nochmal angehört und ich finde möglicherweise zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich sehe, also jetzt, wenn ich mir das nochmal überlege, ist das gar nicht im Rahmen von der Strafbefehlskompetenz, das liegt drüber und dann kann sie quasi selbstständig Anklage erheben. Das geschieht nur in 3% der Fälle, also relativ wenig, oder? Aber dort entgleitet es dann natürlich am Beschuldigten endgültig, oder? Da hat er dann keinen Einfluss mehr drauf und dann, wenn man zumindest die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu zur Kenntnis nimmt, oder soll ja insofern am Beschuldigten auch Disposition über das Verfahren entzogen sein, oder?
Ja, also das bedeutet, dass er nicht mehr die Einsprache zurückziehen kann.
Genau. Also das sagt zumindest das Bundesgericht in dem 2022er Entscheid, oder? Über den könnte man eine eigene Folge machen, oder? Der ist an sich, der ist unter verschiedenen Gesichtspunkten, ist der debattierbar, oder? Ein Beispiel ist ja, dass wenn man vor Gericht nicht erscheint, oder? Gültet ja die Einspruch als zurückgezogen als Fiktion, oder? Also, man könnte man quasi durch ein Verhalten, könnte man ja das Resultat eigentlich schon herbeiführen. Also, es ist schon debattierbar, ob das überhaupt stimmt, was das Bundesgericht da gesagt hat, aber ja, nehmen wir jetzt hier einfach mal zur Kenntnis, das ist in 3% der Fälle wird die Anklage erhoben und dort ist dann tatsächlich halt das Ganze gegen oben offen, können viel höhere Strafen ausgefällt werden, möglicherweise können wir dann auch landesweise und so weiter im Bereich des Möglichen, also da, das ist nicht unproblematisch, ja.
Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt, nämlich die Einsprache, also der Rückzug von der Einsprache.
Genau, das ist nicht eine von den Optionen, die genannt ist in 355, oder? Aber wenn man die Zahlen, die ich gesagt habe, 30% festhalten, 10% Einstellungen, 23% neue Strafbefehle und 3% Anklagen, wenn man das zusammenzählt, oder, dann sieht man, das geht nicht 100%, sondern in rund von einem Drittel von den Fällen kommt es zum Rückzug von der Einsprache. Ja. Das kann auch wiederum sehr gute Gründe haben, oder? Also das kann der Grund haben, dass ein Anwalt ins Verfahren gekommen ist. Der hat einfach mal gesehen, als erste Amtshandlung machst du wahrscheinlich auch, oder? Du musst einfach mal einen Einspruch einlegen, zum quasi Akten in sich kriegen und zum das genauer können anschauen. Und dann kann es ja sehr oft auch sein, im Rahmen von der Aufklärung, dass du sagst, schauen Sie, die polizeilichen Beweise, die sind einigermaßen wasserdicht, oder? Ich empfehle Ihnen jetzt, dass zu akzeptieren und dann ziehst du den Einspruch wieder zurück. Also das kann durchaus plausible und normale Dinge haben. Aber es kann natürlich auch sein, das haben wir auch gesehen im Projekt, oder? Dass Staatsanwaltschaften einwirken auf einen Rückzug. Oder? Also zum Beispiel Briefe schicken und sagen, ja, wir weisen sie darauf hin, dass eben, das gibt ein Gerichtsverfahren mit viel mehr Kosten, mit Öffentlichkeit. Oder? Und,
dass ich habe einen Fall im Kanton Bern, wo es das richtig intensiv macht.
Also,
so im 3-Wochen-Rhythmus.
Ja, es ist anekdotisch, oder? Also, wir haben das nicht systematisch gesehen, aber es hat schon Dossiers gegeben, wo wir die Schreiben gesehen haben, ja? Und wo dann teilweise auch erfolgreich eben auf die eingewirkt worden ist. Und dort ist eine ähnliche Debatte wie mit den Kosten von der Verteidigung, oder? Es hat beides, oder? Es hat aufklärende Komponente, also es stimmt tatsächlich. Man muss wissen, dass man dann vor einem Gericht muss erscheinen, dort exponiert ist, dass das mehr Kosten hat. Ich meine, das ist legitim, dass man das weiss, aber ohne Swag mal in Bans, oder? Also man kann mit dem natürlich auch andere Ziele verfolgen, oder? Das erkennt man dann nicht an solchen Schreiben, was dort hinten dran steckt, oder? Aber ich kann einfach nur feststellen, es hätte die Schreiben gegeben, oder? Das steht fest.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.